Stell dir vor, du hältst etwas Wertvolles in den Händen. Nicht locker, sondern angespannt. Aus Angst, es zu verlieren. Und genau so fühlt sich Nähe an, wenn Liebe etwas ist, was man festhalten muss. Statt etwas, in dem man ruhen darf. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged. Mein Name ist Isabella und zusammen mit meinem Mann Bela arbeite ich seit 8 Jahren als Beziehungscoach. Zusammen betreiben wir die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit.
Dies ist die 3. Folge zum Thema Verlustangst. In der letzten Folge sind wir näher darauf eingegangen, was Verlustangst in dir auslöst und wie es dich dazu bringt, bestimmte Dinge zu tun. Wir haben darüber geredet, dass Verlustangst Unsicherheit in 3 Ebenen erzeugt. Unsicherheit in dir, Unsicherheit in ihm und Unsicherheit in der Beziehung. Wir haben auch darüber geredet, welche Tests man macht und wie Verlustangst dazu führt, dass man am Ende des Tages zur totalen Erschöpfung kommt. In dieser Folge wollen wir noch etwas tiefer in die Verlustangst eintauchen. Und falls ihr Fragen habt, die könnt ihr uns gerne schicken, die werden wir in der übernächsten Folge beantworten. Dafür schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@liebe-unplugged.de. Verlustangst kann man sich auch so vorstellen, es gibt eine schöne Metapher dafür, und zwar, dass Nähe zur Prüfung wird. Und ich finde das ein sehr gutes Bild, weil wir hatten in der letzten Folge ja sehr viel darüber geredet, dass Gefahr entsteht. Und wir hatten nicht nur über Prüfungen generell geredet, also dass man das Verhalten des anderen prüft und jeder Austausch zur Prüfung wird, meldet er sich jetzt nicht, liest er meine Nachricht nicht, warum braucht er so lange und man da irgendwelche Rückschlüsse macht, sondern ganz konkret, es ist eine Art Prüfung. Dahinter steht in meinen Augen auch der Gedanke bezüglich der Gefahr, wenn ich nicht die Nummer 1 bin, ne, wenn ich nicht die beste Leistung bringe, ich kann nicht die Nummer 2 oder die Nummer 3 sein, weil sobald jemand kommt, der besser ist als ich, der vielleicht die Nummer 1 ist, dann ist eine Gefahr für meine Beziehung. Der könnte kommen und mir das alles wegnehmen. Er könnte mir den Mann wegnehmen, die Liebe wegnehmen. Deswegen muss ich letztendlich als verlustängstlicher Mensch immer versuchen, mein Bestes zu geben.
Dieser Leistungsgedanke, also ich muss etwas dafür tun, um geliebt zu werden, ist bei Verlustangst ganz zentral, weil man immer das Gefühl hat, sich irgendwie zusammenzureißen oder man muss gut funktionieren. Man darf eben nicht so sein, wie man eigentlich ist, sondern man muss etwas tun, um geliebt zu werden. Ich muss irgendwie was Besonderes sein. Ich muss mich besonders doll anstrengen oder besonders verständnisvoll sein. Und da kommt dann natürlich so dieses, okay, ich muss etwas tun und auch, ich darf einfach nicht so sein, wie ich bin.
Ja, ich muss die ganze Zeit geben und geben und geben. Auch dieses Feedback, was man braucht, ne? Wenn man etwas gibt und dann guckt man, ob dem anderen das gefällt, auch das ist letztendlich eine Prüfung. Also Verlustangst hat wirklich viel mit Prüfungen in meinen Augen zu tun.
Ja, es gibt ja auch Prüfungsangst. Ja,
genau, ne?
Und
genau.
Und so ähnlich fühlt sich ja die Verlustangst auch an. Also man hat irgendwie eine diffuse Angst, nicht gut genug zu sein. Ne? Und eine Prüfung macht ja auch diese Angst, okay, ich bin nicht gut vorbereitet, ich habe nicht gut gelernt, ich kann das alles nicht. Und so ähnlich fühlt sich tatsächlich auch Verlustangst an.
Und auch der Gedanke, dass du beobachtet wirst. Mhm. Ich meine, du wirst geprüft. Der andere Mensch ist der Prüfer. Also er ist der Mensch, der entscheidet, der Mensch, der ein Urteil fällt. Mhm. Und wenn man immer das Gefühl hat, zum Beispiel, ich muss jetzt mich ganz doll zusammenreißen. Ich kann jetzt nicht irgendwo so sein, wie ich bin, wie du es so schön sagst, sondern ich muss jetzt, die Fassade darf keinen Riss kriegen. Dann hat man ja dieses Gefühl, dass man beobachtet wird. Man wird die ganze Zeit bewertet. Und das, was man tut, ist immer auf dem Prüfstand. Und das macht natürlich sehr unentspannt und ist sehr, sehr erschöpfend, worüber wir ja letzte Folge auch schon geredet haben.
Ich finde vor allen Dingen sehr gemein, dass es auch immer mehr Sachen gibt, worauf man vermeintlich achten muss, wenn man eine Beziehung eingeht. Ich höre zum Beispiel von verlustängstlichen Frauen ganz oft, ich will auf gar keinen Fall Druck machen, weil so ein Druck machen, ich weiß nicht, wo das genau aufgetaucht ist, aber es wird so als, das darfst du auf gar keinen Fall bei einem Mann tun, du darfst auf gar keinen Fall Druck ausüben, du darfst auf gar keinen Fall, ja, ist es ja letztendlich auch, du darfst auf gar keinen Fall sagen, was du möchtest, wenn du eine feste Beziehung möchtest, weil das könnte ihn unter Druck setzen. Und sowas füttert natürlich so eine Verlustangst, ne? Weil wenn man das mit Leistung verbindet, wenn man die Beste sein will, dann will man ihm natürlich auch keinen Druck machen, was dann auf der Was auch heißt, okay, meine eigenen Bedürfnisse stelle ich also zurück, weil auf gar keinen Fall Druck. Auf gar keinen Fall darf er dann irgendwie gehen.
Ja, zum Druck komme ich gleich. In meinen Augen ist es nicht, dass man, also nicht nur, dass man die Beste sein will, sondern man muss die Beste sein. Mhm. Weil wenn man es nicht ist, dann funktioniert das alles nicht. Und Druck ist echt so ein zweischneidiges Schwert in meiner Erfahrung. Weil wenn die Frauen dann in die Verlustangst gehen, kann es schon sein, dass sie sehr viel Druck ausüben. Mhm. Halt aus der Angst heraus.
Genau, das ist Klammern, Eifersucht, ja, und die ganzen Sachen, die das mitbringt, ja.
Ja, um letztendlich irgendwo ihren Druck zu mindern dann. Mhm. Aber den Rest der Zeit versuchen sie natürlich, das irgendwie nicht, ich sag mal, in diesen Modus zu gehen und Druck auszuüben und haben dadurch auch kein Gefühl mehr, wann ist es eigentlich in Ordnung, ein bisschen Druck zu machen. Weil manche Leute bewegen sich halt auch nur, wenn man denen ein bisschen, ich will nicht sagen Druck macht, aber ihnen schon sagt, was sie tun sollen manchmal.
Genau, und es gibt halt einen Unterschied zwischen, ich mache jemanden Druck oder ich sage, was ich will.
Ja, ne? Vor allem das Erklären. Den verlustängstlichen Frauen fällt es dann sehr, sehr schwer, sich zu erklären, weil sie immer das mit Druck gleichsetzen. Wenn sie ihre Position ihm versuchen mitzuteilen, denken sie immer, dass sie jetzt gerade Druck auf ihn ausüben. Dabei ist es halt so wichtig, dass man das auf eine Art und Weise macht, dass ihr gemeinsam an einem Strang zieht und nicht du versus er Dynamik entsteht, wo ihr letztendlich gegeneinander arbeitet, weil dann ist es wirklich Druck. Und noch eine letzte Sache zu den Männern. Naja, es gibt ja halt auch ein paar Männer, die benutzen es ganz gerne, ne? Die sagen dann, ach, du machst mir jetzt ganz viel Druck. Mhm. Und es ist letztendlich so ein Totschlagargument. Und sobald sie gelernt haben, oh, das funktioniert ja ganz gut, kann es sein, dass das dann auch mal ein bisschen häufiger fällt. Ich will denen keine böse Absicht unterstellen, aber manche Männer sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und bei denen laufen dann auch sehr kindliche Muster dann ab. Die wollen es sich auch einfach machen.
Mach mir keinen Druck, ist dann das Argument, eigentlich wollen sie sagen, lass mich mal damit in Ruhe.
Ja, genau. Da können wir später drüber reden.
Ja. Ein anderes schönes Bild ist, Beziehung fühlt sich an, als würde man auf einer Bühne stehen. Das heißt, man beobachtet sich eigentlich ständig. Also wie wirke ich? Bin ich zu viel? Habe ich jetzt richtig reagiert? Auf einer Bühne stehen heißt ja auch immer, ich stelle etwas dar, anstatt mich so zu zeigen, wie ich bin.
Man hat immer eine Maske. Ja, man spielt immer eine Rolle. Ich finde es auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also eine sehr, sehr schöne Metapher. Weil viele Frauen empfinden wirklich so, aber gezwungenermaßen auf einer Bühne. Also es sind jetzt nicht die Selbstdarsteller, sondern in dem Moment, es ist immer eine Ausnahmesituation. Und man hat immer ein Publikum. Und wehe, es klatscht nicht. Dann kriegt man Angst dann in dem Moment.
Genau.
Sehr, sehr unsicher.
Das Schöne an dem Bild ist ja nicht nur das Bild, selber auf einer Bühne zu stehen, also sich darzustellen, sondern es gibt ja auch ein Publikum, er in dem Fall. Hm. Und man ist ja auch, wenn man verlustängstlich ist, sehr viel darauf bedacht, irgendwie eine Rückmeldung zu kriegen oder eine Bestätigung zu kriegen oder ein Zeichen zu kriegen, dass das, was man gerade macht, richtig ist, dass das gut ist, dass der andere das sieht, was man alles leistet. Dann sind wir wieder beim Leistungsgedanken. Und das auch honoriert und wertschätzt.
Genau. Wenn man dann wirklich in der Verlustangst ist, also in dem Moment, wo man nicht richtig klar denken kann, dann braucht man ja auch nicht nur das Feedback, um zu wissen, dass man es richtig macht, sondern man braucht auch das Feedback, damit die Angst ein bisschen weniger wird. Man braucht sozusagen die Bestätigung des anderen, damit man wieder einmal tief durchatmen kann. Und in so einem Fall ist es halt sehr, sehr notwendig, dass der andere irgendwie für dich da ist dann in dem Moment. Und oftmals ist es halt leider so, dass in so einer Situation dein Gegenüber sehr überfordert ist mit der Situation. Und viele Männer neigen dann dazu, sich zurückzuziehen und dadurch natürlich deine Verlustangst zu befeuern. Weil auf einmal wird es ja real, dass er sich entfernt.
Dieses Gefühl oder das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist meistens der Punkt auch tatsächlich, wo man anfängt, sich selber so ein bisschen zu verlieren. Weil wenn man auf einer Bühne etwas darstellt, heißt das ja auch, dass man sehr unauthentisch ist. Also man spielt ja quasi was, ne? Man spielt, dass man verständnisvoll ist. Man spielt, dass man super unkompliziert ist und gar kein Problem mit XY hat. Und wenn man das lange spielt, dann geht natürlich der Kontakt auch zu sich selber verloren. Ne? Weil wenn man immer nur auf die Bedürfnisse des anderen achtet und nicht mehr auf seine eigenen Bedürfnisse, dann werden die auch leiser. Dann werden die leiser und man ist dann gefangen in so einer Rolle, die man spielt.
Und für den anderen ist es auch nicht mehr zu unterscheiden, ob du gerade eine Rolle spielst oder ob du authentisch bist. Weil wenn du dich die ganze Zeit regulierst, wenn er dabei ist, wie soll er denn die Chance haben, hinter die Fassade dann zu gucken? Und das ist ein großes Problem bei der Verlustangst. Und in meinen Augen hat das sehr viel mit Loslassen zu tun, also mit der Kunst nicht loslassen zu können in dem Fall. So ein Schauspieler muss natürlich in der Bühne irgendwie aufgehen, der muss loslassen, im Moment sein. Aber ein verlustängstlicher Mensch ist ja gar nicht dann losgelassen im Moment, sondern der macht eigentlich genau das Gegenteil, der hält fest.
Dieses Festhalten-Bild hatten wir ja auch schon in der Einleitung, ne, dass Verlustängstliche quasi ständig damit beschäftigt sind, ganz krampfhaft den Mann oder die Beziehung festzuhalten und dadurch furchtbar unentspannt sind natürlich und halt, dass die Ängste dieses Verhalten füttern. Und dieses Loslassen oder beziehungsweise ich muss etwas wirklich festhalten, das bedeutet ja auch, dass sich Nähe eigentlich sehr zerbrechlich anfühlt. Also ständig die Angst im Nacken zu haben, das könnte jetzt morgen vorbei sein. Wenn ich mich jetzt nicht melde, dann ist er für immer weg. Wenn wir uns jetzt nicht nächstes Wochenende treffen, dann treffen wir uns nie wieder. Oder auch, wenn er sich, also kenne ich auch, wenn er sich jetzt 3 Stunden nicht gemeldet hat, das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber wenn er sich 3 Stunden nicht gemeldet hat, der wird sich jetzt bestimmt nie wieder melden, der hat eine neue. Also, dass man quasi immer damit beschäftigt ist, alles festzuhalten, alles auch so ein bisschen zu kontrollieren.
Ja, wenn ich von Loslassen rede in der Beratung, verwechseln das die Frauen meistens damit, dass sie denken, sie sollen alles loslassen.
Ja, sie sollen in Rückzug
gehen. Ja, sie sollen gehen. Mhm. Ich muss das hier alles loslassen, es ist mir zu viel, ich kann nicht mehr, es macht mich unglücklich, das geht schon viel zu lange. Und dabei rede ich oft vom Loslassen, dass man einfach mal im Moment loslassen kann. Man soll nicht die Beziehung loslassen, sondern man soll vielleicht mal loslassen den Gedanken, dass ich ihn jetzt verlieren könnte dann in dem Moment. Oder dass er mich aufgeben wird, sondern man muss irgendwo ruhen im Moment.
Ganz oft ist das in diesen Schreibsituationen, ne? So dieses, du musst mal loslassen, du kannst nicht die ganze Nacht neben deinem Handy liegen und darauf warten, dass er dir schreibt, du kannst nicht stundenlang die blauen Häkchen auf deinem Handy kontrollieren. Du musst, und das ist, glaube ich, das, was du meinst, ne? Du musst den Moment loslassen. Das führt dich nirgendwo hin, dieses Verhalten führt dich nur mehr in die Angst. Aber in diesen Momenten ist es wichtig, sich zu sagen, ich lasse den Moment jetzt los. Leg mein Handy zur Seite, ich mache mein Handy aus. Ich mache jetzt irgendwas Schönes. Und ich weiß, dass das super leicht gesagt ist und dass es ganz, ganz schwer ist, weil ich weiß, dass ich loslassen oft wirklich anfühlt wie so ein körperlicher Schmerz.
Aufgeben.
Wie ich habe versagt, wenn ich jetzt loslasse, dann ist alles vorbei. Es war alles umsonst. Und das ist auch wirklich, also das ist wirklich körperliche Schmerzen. Ne? Also so ein Druck in der Brust, Knoten im Bauch. Es ist aber wichtig, in solchen Momenten, wo man merkt, okay, das ist jetzt gerade nicht mehr gesund für mich, das ist jetzt gerade, ich bin jetzt gerade in so einem Angstloch, in so einem Verlustangstloch, ist es wichtig, loszulassen. Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Wenn du Verlustangst kennst, wenn Nähe sich schnell bedrohlich anfühlt und du dich im Dating selbst zurücknimmst, um niemanden zu verlieren, dann bist du damit nicht alleine. In einer kostenlosen Erstberatung schauen wir gemeinsam, was hinter deiner Unsicherheit steckt und wie du Nähe entspannter und sicherer erleben kannst, ohne dich zu verlieren. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Ja, du hast es ja gerade gesagt, dieses Rückziehen wird auch immer falsch verstanden in meinen Augen. Also sich zurückziehen, weil verlustängstliche Menschen, wenn die sich zurückziehen, dann machen die das oft aus den falschen Gründen in meinen Augen. Also wenn man sich aus einer Situation zurückzieht, weil es einem zu viel ist, ist es ja in Ordnung. Aber oftmals ist es halt was anderes, was dahinter steht.
Ja, ich habe erlebt, dass der Rückzug oft eine Konfliktscheue auch ist. Also, dass man sich zum Beispiel zurückzieht, weil man denkt, nee, ich möchte das Gespräch jetzt nicht führen, ich möchte jetzt nicht mit ihm darüber sprechen, was ich eigentlich will, wie verzweifelt ich bin, wie wütend mich das alles macht. Und deswegen, bevor ich dieses Gespräch führe und mich auch so ein bisschen offenbare, also weg von der Bühne gehe, die Maske abnehme und sage, ey, ich habe wahnsinnige Angst, dich zu verlieren. Bevor man dieses Gespräch führt, zieht man sich lieber zurück und sagt, ja, dann mache ich jetzt gar nichts mehr.
Genau, also dieses Rückziehen hat oftmals verschiedene Funktionen. Wir hatten das ja auch schon in der letzten Folge, wenn sie so kleine Tests machen. Mhm. Ich ziehe mich zurück und gucke, was er macht, mhm. um zu prüfen, ob er dann so reagiert, dass es mir dann irgendwie besser geht. Dass ich jetzt ihm nicht mehr schreibe, fällt es ihm überhaupt auf? Ja. Meine Beobachtung ist, dass es fehlt halt irgendwo die, ich will nicht sagen Wut, aber man muss ja irgendwie, also sie kämpfen um die Beziehung wie verrückt. Aber auf eine Art und Weise, also aber sie wollen nicht, dass der andere weiß, dass sie um die Beziehung kämpfen, sondern sie kämpfen ganz, ganz allein. Und dann kommen sie immer an den Punkt, wo es halt nicht mehr geht. Und dann kommt auch mal die Wut hoch. Und mhm. dann sucht man auch mal das Gespräch. Aber dann ist man in der Verlustangst. Und dann sagt man Dinge oder stellt es so dar, dass der andere das dann nicht so richtig versteht meistens, weil man halt aus der Angst heraus handelt. Und wenn die Bedürfnisse immer überrannt werden die ganze Zeit und nicht gesehen werden oder zumindest das Gefühl da ist, man muss es ja irgendwo ansprechen.
Du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, und zwar ist das das Thema Wut. Und Wut ist tatsächlich was, womit viele Verlustängstliche ein Problem haben, weil Wut ja auch einen schlechten Ruf hat, würde ich jetzt mal so behaupten. Also Wut wird oft so als Streitablehnung oder Eskalation, ne? Wenn man wütend ist, dann explodiert alles quasi. Hm. Und das wird dann oft unterdrückt. Dabei ist Wut eigentlich ein super wichtiges Gefühl, gerade für verlustängstliche Menschen, weil Wut ist immer, oder Wut will eigentlich dich schützen. So, es ist ein Schutzgefühl und es entsteht immer da, wenn Grenzen überschritten werden, Bedürfnisse übergangen werden. Das heißt, die Wut zeigt dir eigentlich relativ genau, wo du hingucken musst und wo du, ich sag mal, deine Grenzen verteidigen musst oder wo deine Bedürfnisse weniger zählen als bei dem anderen.
Wut ist natürlich was Offensives in meinen Augen. Ne? Wenn ich wütend auf jemanden bin, dann fühle ich mich im Recht. Ne? Ich mache hier nichts falsch. Aber verlustängstliche Menschen empfinden oft Wut auf sich selbst dann in dem Moment. Ich habe irgendwie wieder mal einen Fehler gemacht. Ich habe das wieder gegen die Wand gefahren. Ich war wieder zu viel. Und was sie dann auch immer fühlen. Und dann lenkt sich die Wut oft schnell gegen sie oder, was auch passiert ist, wenn sie sich nicht gegen sie wendet, sondern direkt dem anderen zuordnbar ist, dann verschwindet die einfach wieder. Also die sind 2 Tage wütend und dann treffen die sich und dann kommt die Maske wieder hoch und nichts ist passiert und sie behalten alles für sich und schlucken es runter und die Wut brodelt dann und verschwindet.
Das ist bei vielen negativen Gefühlen bei Verlustängstlichen so. Auch die Angst. Die Angst ist präsent immer dann, wenn er nicht da ist. Die Wut ist präsent, wenn er nicht da ist. Und sobald es zu einem Treffen kommt oder man telefoniert, ist das plötzlich alles weg, weil man sofort wieder in der Verbindung ist. Man möchte sofort wieder die Verbindung aufbauen. Man freut sich, man denkt, okay, das muss jetzt alles harmonisch sein. Man rutscht quasi wieder in diese Schiene. Ich muss jetzt etwas tun dafür, dass das schön ist. Und das unterdrückt wieder diese ganzen, genau, die Wut und die Angst. Und man schafft es nicht, die zum Ausdruck zu bringen.
Ja, und auch ein anderes Problem bei der Wut ist, wenn man sie unterdrückt, die Sachen gehen ja nicht weg. Wenn man später dann in der Verlustangst ist und dann vielleicht auch irgendwie wütend wird, dann spricht man die Dinge an und die Zuordnung zu den Dingen, die wirklich wichtig sind, findet gar nicht statt. Also die Wut muss eigentlich, wenn du wütend bist, weil er dir eine Grenze überschritten hat, dann muss für den anderen auch klar sein, warum du wütend bist, weil du diese Grenze überschritten hast. Aber in der Verlustangst ist es halt so, dass die Wut halt unterdrückt wird, später irgendwann kommt, sich so aufsummiert, es sind viele tausend kleine Dinge und dann versucht man irgendwie einen reinen Tisch zu machen, weil man nicht mehr kann. Und für den anderen ist gar nicht klar ersichtlich, wo die Wut eigentlich herkommt in dem Moment.
Weil die sich so aufgestaut hat.
Ja, und wir hatten von Nebenkriegsschauplätzen geredet, dann ist es halt die eine Sache, die du ihm dann vorwirfst. Und er denkt sich nur, ist doch gar nicht so schlimm, man muss doch gar nicht so ausrasten deswegen. Und hat überhaupt kein Verständnis. Und als verlustängstlicher Mensch musst du eigentlich dem anderen deine Verlustangst auf eine Art und Weise verständlich machen, so dass er weiß, wie du tickst, dich dafür aber auch liebt, also auf deiner Seite ist und gemeinsam mit dir das irgendwie schaffen möchte. Aber Verlustangst, wenn man dann sozusagen in dem Moment ist, wo man die Klarheit, in Anführungszeichen, den Konflikt sucht, ist es immer ein Ich gegen dich. Weil ich kämpfe für die Beziehung und du nicht. Mhm. Und dadurch kommt der andere immer in eine Position, wo er gegen dich argumentieren wird. Und das macht alles nur noch viel, viel schlimmer. Und weil es keine Lösung nach diesem Wut-Ding gibt, tut man dann halt so, als wäre nichts gewesen dann beim nächsten Treffen. und sagt, oder entschuldigt sich sogar und sagt, tut mir leid.
Ja.
Und dann hat man wieder das Gefühl, ich war zu viel. Ich war zu doll.
Mhm. Wut ist vor allen Dingen ein guter Indikator. Und man sollte da vor allen Dingen selber zu sich auch ehrlich sein, wenn man merkt, okay, das macht mich jetzt gerade wütend. Beziehungsweise es ist ja auch so der Gedanke, das war falsch, was hier passiert ist, oder? Das war falsch, was er gemacht hat. Das heißt, ich möchte das so nicht oder ich brauche etwas anderes. Und dafür ist Wut einfach ein wahnsinnig guter Indikator. Natürlich ist jetzt wütend, ein Gespräch über die Beziehung zu führen, ist wahrscheinlich auch nicht besonders hilfreich. So genauso wie aus Angst zu reagieren. Aber diese ganzen Gefühle sind super wichtig, weil sie einem zeigen, wo man hingucken muss. Und nochmal, Wut heißt immer, da wurde eine Grenze verletzt oder da so will ich das nicht, das ist falsch gelaufen, so wie das war. Und das ist was super Individuelles, ne? Was für den einen okay ist, muss für den anderen nicht okay sein. Und wenn man merkt, okay, dieses Verhalten macht mich gerade wütend, dann weiß man, das war nicht richtig.
Ja, verlustängstliche Menschen, ich will nicht sagen, sie sind auf Kriegsfuß mit der Wut, aber in ihrer Vergangenheit wurde ihnen das doch irgendwie oft abtrainiert. Nicht in jedem Fall, aber oftmals. Also ich habe das Gefühl, dass innerlich in ihnen der Gedanke steckt, wenn ich wütend bin, dann bin ich zu viel. Ich darf nicht wütend sein, weil ich habe nicht das Recht dazu. Oder wenn ich mich abgrenze, dann hat das Konsequenzen. Oder wenn ich Nein sage, dann verliere ich Liebe oder bekomme Liebesentzug. Das sind alles Muster, die man irgendwo mal mitbekommen hat, die jetzt auf einmal zum Tragen kommen. Und die gesunde Beziehung zur Wut, die dich ja auch stark macht, flüchten oder kämpfen, und Wut macht, dass du kämpfst, wird dadurch irgendwie...
Wut macht, dass du dich selber beschützt.
Ja, genau. Und da gibt's kein gesundes Verhältnis mehr in dem Moment, sondern Wut ist irgendwie was Negatives. Und man weiß auch gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und das in positive Bahnen zu lenken.
Die Frauen, die verlustängstlich sind, du hattest jetzt eben schon so das Problem mit der Wut beschrieben, die verknüpfen irgendwie, oder die haben irgendwann gelernt, wenn ich mich abgrenze, wenn ich Nein sage, wenn ich sage, dass ich etwas nicht möchte, dann ist eine Beziehung instabil. Dann werde ich verlassen oder dann verliere ich die Liebe oder dann kommt wieder das Gefühl hoch, ich bin zu viel. Es gibt da so eine innere Logik bei verlustängstlichen Menschen. Und diese innere Logik, die läuft ungefähr so ab. Ein Bedürfnis wird verletzt. Und wenn ein Bedürfnis verletzt wird, entsteht Wut. Gleichzeitig taucht aber auch dann sofort die Angst auf. Wenn ich zeige, dass ich jetzt wütend bin, dann verliere ich ihn. Und das führt dann wiederum dazu, dass die Wut unterdrückt wird. Und an die Stelle der Wut kommt dann die Anpassung. Vielleicht wird das deutlich, wenn ich ein kleines Beispiel dazu gebe. Also man hat abends eine Verabredung mit seinem Freund und freut sich darauf, irgendwie mit dem, man hat sich vielleicht die ganze Woche nicht gesehen und man freut sich irgendwie darauf, mit ihm zu reden, ihm zu erzählen, was so los ist. Und man freut sich auch darauf, von ihm zu hören, wie seine Woche so verlaufen ist. Und dann kommt er nach Hause und sagt, er hat einen super anstrengenden Tag, er braucht jetzt erstmal seine Ruhe. In dem Moment ist ja dein Bedürfnis nach Verbundenheit, das wird einfach nicht beachtet. Dann kann es passieren, dass du wütend wirst, weil du irgendwie denkst, wir haben die ganze Woche nicht miteinander gesprochen oder nicht richtig. Ich wünsche mir das eigentlich so sehr und das verletzt mich jetzt gerade, dass du einfach nach Hause kommst und bestimmst, ich möchte jetzt erstmal meine Ruhe haben.
Sei es nur 5 Minuten.
Genau. Und dann kommt aber wenn ich das jetzt sage, wenn ich jetzt sage, nee, das finde ich jetzt aber doof, lass uns doch wenigstens 5 Minuten einmal reden, dann werde ich ihn vielleicht verlieren oder dann
geht die Harmonie kaputt.
Vielleicht werden wir uns dann streiten, vielleicht mag er mich dann nicht mehr so doll. Und dann tritt an die Stelle der Wut die Anpassung. Also man sagt, okay.
Verständnis.
Man hat Verständnis, man gibt in den Raum und sein eigenes Bedürfnis nach Verbundenheit wird hinten angestellt.
Wahrscheinlich haben verlustängstliche Menschen irgendwo gelernt, dass Liebe halt wichtiger als ihre Autonomie ist. Also als ihre eigenen Dinge, die wichtig sind. Sie haben halt gelernt, dass sie sich halt hinten anstellen, das nicht einfordern zu können. Und ich frage mich halt, was passiert mit einem Menschen, wenn Wut in seinem Leben keinen Platz hat?
Tatsächlich entsteht dann vor allem, dass Grenzen nicht gut gesetzt werden, weil zum Grenzen setzen brauchst du immer ein kleines Fünkchen Wut. Und du brauchst vor allen Dingen die Wahrnehmung dafür, zu wissen, ah, okay, hier wurde eine Grenze verletzt, weil das fühlt sich für mich nicht gut an. Wenn man aber lange das nicht gemacht hat oder das vielleicht auch gar nicht richtig beigebracht bekommen hat, wie man Grenzen setzt, wenn man wütend ist, dann geht das nicht. Das heißt, Grenzen werden sehr unscharf und schlecht gesetzt. Außerdem bleiben auch Bedürfnisse, das hat man jetzt eben an dem Beispiel, was ich genannt habe, ganz gut gesehen. Außerdem bleiben Bedürfnisse unerfüllt. Ja, man stellt seine Bedürfnisse einfach hinten an und äußert sie nicht. Sie sind einfach nicht so wichtig. Und was immer entsteht, wenn man Gefühle nicht gut wahrnimmt, ist natürlich, dass so eine innere Anspannung total steigt, weil eine Wut, nur weil du sie unterdrückst, die löst sich ja nicht in Wut auf. Die löst sich nicht in Luft auf. Das heißt...
Wäre gut, wenn sie sich in Wut auflösen würde. Ja.
Die löst sich nicht in Luft auf. Das heißt, die innere Anspannung, die steigt enorm, wenn man immer wieder seine Gefühle versucht runterzudrücken.
Ja, Gefühle suchen sich ihre Bahn. Das gilt für negative Gefühle besonders. Und sie verwandeln sich halt. Sie gehen nicht weg. Also man verbraucht sehr viel Energie, um Wut irgendwie in Verständnis umzuwandeln. Und die Wut selbst... Also die Ursache ist ja nicht weg.
Nein, aber das ist ja auch so ein bisschen das Thema des Podcastes jetzt, dass natürlich, wenn du deine Gefühle unterdrückst und deine Bedürfnisse unterdrückst, dann fängst du an, dich immer weiter von dir selber zu entfernen. Ne? Dann gehst du immer mehr von dir weg, immer mehr von dem Kern, was dich eigentlich ausmacht, weil deine Gefühle, deine Bedürfnisse, das ist alles super individuell und das sind letztendlich die Sachen, die dich zu dem Menschen machen, der du bist. Und wenn du die ständig unterdrückst oder dich reglementierst, die nicht fühlen oder sagen zu dürfen, dann entfernst du dich Schritt für Schritt immer von deinem eigenen Ich.
Wir reden ja oft über authentisch sein. Und oftmals benutzen wir das, wenn wir den anderen im Blick haben. Wir sagen, es ist halt gut für ihn, wenn du authentisch bist, weil du dann die richtigen Botschaften sendest. Aber es hat eigentlich auch noch eine andere Seite. Und zwar, sich authentisch zu fühlen, ist halt auch wichtig für dich selbst. Weil wenn man sich nicht authentisch fühlt, dann fühlt man sich irgendwo auch verloren, weil man nicht sagen kann, wer bin ich, was mache ich, was soll ich hier? Und dadurch auch nicht so den richtigen Weg hat, wohin man sich bewegen soll. Und vor allem auch das Gefühl hat, was darf ich und was darf ich nicht? Oder darf ich für diese Dinge einstehen oder nicht? Das führt uns alles so ein bisschen hin in den Gedanken, was hinter der Verlustangst eigentlich steht. Und zwar, da stehen wenige, aber zentrale Gedanken. Und einer von diesen Gedanken ist letztendlich, und da können wir wieder zum Anfang zurückkehren, wenn ich nicht die Nummer 1 bin, sondern die Nummer 2, 3 oder 5, dann kommt jemand und nimmt mir meinen Mann weg, weil der einfach besser ist. Naja, bin ich genug? Ja. Bin ich wirklich genug? Das ist die zentrale Unsicherheit.
Und diese Frage, bin ich genug oder so wie ich bin, reiche ich nicht aus, ich muss immer was leisten. Das sind ganz zentrale Fragen, die man sich stellt, wenn das Selbstwertgefühl nicht, ich sag mal, auf stabilen Säulen gebaut ist. Das heißt, ein geringes Selbstwertgefühl führt letztendlich zu diesen Gedanken, so wie ich bin, reiche ich nicht aus. Ich bin nicht genug, ich muss etwas leisten, ich muss mich anpassen, ich muss jemand sein, der ich nicht bin, um geliebt zu werden.
Ja, ich möchte das kurz eingrenzen, weil was ich beobachtet habe, ich würde nicht den allgemein ein geringes Selbstwertgefühl unterstellen, den Frauen, sondern explizit in der Bindung zu Menschen, die ihnen viel bedeuten.
Ja.
In der partnerschaftlichen Bindung, gerade da. Ja. Weil die Frauen können tough sein, die können wissen, was sie wollen, die können sich durchsetzen in anderen Bereichen.
Das ist tatsächlich immer eine Sache, die ich ganz oft bespreche mit meinen Frauen. Und das ist meistens tatsächlich so, dass es Bereiche im Leben gibt, da sind die total selbstbewusst, da wissen die, was sie können, da können sie ihre Meinung sagen. Dann gibt's halt diese eine Sache mit den Männern.
Ja.
Diese eine Sache, wo sie sich immer unsicher fühlen, wo sie immer Ängste haben, wo sie einfach immer denken, nee, ich kann das nicht gut, ich mach das falsch.
Ja, es ist sozusagen die Konsequenz, dass man nicht locker sein kann, sondern immer angespannt ist. Zum Teil aus Angst, ihn zu verlieren, ne? Zum Teil aus Angst, dass man nicht genug ist und irgendwie die Sachen nicht so zur Zufriedenheit des Mannes oder des Partners irgendwie macht. Das sind halt zentrale Dinge. Es ist der Gedanke, ich muss die Liebe festhalten. mit meinen Krallen.
Ich darf nicht loslassen.
Ich darf nicht loslassen.
Ich muss mich bemühen, ich muss etwas dafür tun, ich muss mich anstrengen, ich muss Leistung zeigen, ich muss über meine Grenzen gehen lassen, ich darf meine Bedürfnisse nicht äußern. Ja.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich nochmal eine Sache aufgreifen aus dem Podcast. Wir hatten jetzt gesagt, man wittert Gefahr. Und wir nehmen einfach das Beispiel eine andere Frau. Ja? Man empfindet ja natürlich dann ganz viel Misstrauen oder Eifersucht, sage ich jetzt mal, und hat das Gefühl, dass ja die kommt und drängt sich hier rein und ich werde ihn verlieren. Und ich möchte hier betonen, dass das eigentlich gar keine Eifersucht in dem Sinne ist und es ist auch kein Misstrauen in dem Sinne und es ist auch keine Einbildung in dem Sinne, sondern es ist letztendlich, dass der Wert an die Beziehung gekoppelt ist und du das Gefühl hast, dass der Wert nicht ausreicht, um dir die Liebe zu verdienen. Und dadurch entsteht die Gefahr, weil die Frau muss ja gar keine Gefahr sein. Auch hier kommt die selbsterfüllende Prophezeiung ins Spiel. Weil wenn man den anderen, ich sag jetzt mal, beschuldigt, dass die andere Frau für ihn eine größere Rolle spielt oder eine Rolle spielt und sich dann selber in Konkurrenz setzt, füttert man erstens seine Verlustangst. Zweitens setzt man den anderen in eine Position, wo er sich rechtfertigen muss für etwas, was vielleicht gar nicht da ist. Und ob die Frau jetzt eine Rolle spielt, ist völlig egal, weil am Ende des Tages wird die Beziehung sehr darunter leiden. Er wird dann unter Umständen irgendwann nicht mehr können. Er wird dann vielleicht gehen oder du gehst, weil es alles gerade zu viel ist. Und dann versöhnt ihr euch aber auf einmal nicht mehr, sondern er hat dann, ich sag jetzt mal, genug. Und die Frau in dem Sinne, ob die da gewesen ist oder nicht, hat nie eine Rolle gespielt. Es war immer nur der Wert, den du gefühlt hast, der nicht genug war und dadurch die Gefahr entsteht.
Ja, das ist ganz gut, dass du die andere Frau als Beispiel nimmst, weil also Ängste zeigen sich ja oft dadurch und ich hatte das vorhin schon mal zu einem Thema gesagt, dass gerade Verlustangst ja meistens da ist, wenn er nicht da ist. Und auch gerade, würde ich sagen, in den Abendstunden kommt, gerade nachts kommt, wenn der Kopf nämlich Zeit hat, sich alles Mögliche einzubilden, alle möglichen Szenarien zu entwerfen, was sein könnte. Ne? Also Ängste füttern wahnsinnig deine Fantasie an irgendwelchen, ja, an den schlimmsten Sachen, an denen du jetzt in der Beziehung gerade denkst. So, das ist auch noch ein großes Zeichen für Verlustangst, eben dieses, wenn ich versuche, zur Ruhe zu kommen, dann ploppen da plötzlich diese Gedanken von anderen Frauen, von was alles diese Beziehung gefährden könnte auf.
Und du siehst die ganzen Anzeichen, dass er sich entfernt. Ja, Verlustangst ist schon sehr, sehr tückisch. Wenn ich an meine Frauen denke, die in der Beratung sind und Verlustangst haben, dann wünsche ich mir manchmal Dinge. Ich sag ihnen die auch. Ich sag ihnen zum Beispiel, dass ich mir wünschen würde, also wirklich vom Herzen, dass sie akzeptieren, dass sie die Sachen nicht besser machen müssen, um geliebt zu werden. Und auch, dass Nähe nicht das Ergebnis von Anpassung ist und dass Liebe kein Ergebnis von Leistung ist, sondern Nähe entsteht dort, wo du irgendwo loslassen kannst, im richtigen Moment, wo du einfach sein kannst, wo du die Sachen aus dem Bauch heraus machen kannst, wo du schlagfertig bist, weil du eben nicht angespannt bist, wo du lachen kannst, weil du eben entspannt bist und eben nicht so viele Hintergedanken hast. Und die Ruhe im Kopf, die macht, dass du irgendwie die Sachen genießen kannst und nicht einen schönen Moment letztendlich nur so tust, als würdest du ihn genießen, weil du im Hintergrund die ganze Zeit irgendwelche Dinge im Kopf hast, die unbeantwortet sind. Weil, ich hatte es gerade gesagt, Verlustangst ist sehr, sehr tückisch. Und nur durch Loslassen kann man es letztendlich bekämpfen. Man muss irgendwie das Gefühl haben, dass es okay ist, wie man ist, wie man die Dinge macht. Dass man sich nicht der Angst hingibt, sondern das Gegenteil. Dass man es irgendwie,
dass man die Liebe wählt und auch die Liebe zu sich selber gehört halt mit dazu. Zu sich selber zu stehen.
Vielen Dank.
Ich danke dir auch. Das war's für diese Folge Lieber Unplugged. Wenn du besser verstehen möchtest, woher deine Verlustangst kommt und wie du Schritt für Schritt mehr Sicherheit in Beziehungen erleben kannst, laden wir dich herzlich zu einer kostenlosen Erstberatung ein. Gemeinsam schauen wir, was du brauchst, um dich in Nähe nicht selber zu verlieren. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Neue Folgen gibt es immer sonntags und donnerstags. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.